Wir haben uns im Predigtteam besprochen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen über die Kernüberzeugungen der Vineyard-Bewegung sprechen wollen. Da gibt es da vorne auch so Flyer, wir über uns, wovon wir überzeugt sind. Und es sind insgesamt 6 Überzeugungen und wir wollen uns so für jede einzelne Überzeugung einen Monat nehmen, also 2 Predigten. Wir haben ja 2 Vollwertgottesdienste und wir wollen uns sozusagen immer 2 Gottesdienste gönnen für eine Kernüberzeugung. Und ich habe heute wirklich das besondere Vergnügen für mich, über heilende Gemeinschaft zu sprechen. Und ich finde, das ist ein tolles Thema, ein wirklich tolles Thema. Und über dieses Thema alleine könnte man schon eine ganze Predigtreihe halten. Wie gesagt, wir haben nur 2 und deswegen müssen wir uns da so ein bisschen beschränken. Und ich habe mal hier so reingeguckt, was das alles beinhaltet und habe mich auf 3 Aspekte fokussiert, die ich jetzt heute sozusagen in den nächsten 20, 25 Minuten, vielleicht auch eine halbe Stunde mit euch durchgehen will. Gemeinschaft, heilende Gemeinschaft. Warum wollen wir uns damit überhaupt beschäftigen? Warum ist das für uns so eine wichtige Sache? Alles, was die Bibel uns sagt, ist für uns wichtig. Das ist nämlich das Wort Gottes. Und schon im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, lesen wir, dass Gott uns für Gemeinschaft gedacht hat. Es ist so, dass er zunächst gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen, uns zum Abbild. Und dieses lasst uns machen zeigt ja, dass er eigentlich schon eine Gemeinschaft für sich ist. Und jetzt könnte man sich fragen, war ihm das nicht genug? War ihm langweilig mit sich selbst oder hat er sich mit den anderen beiden Parteien nicht so gut vertragen? Also könnte man darüber spekulieren, aber Fakt ist, Gott hat den Menschen gemacht und hat ihn als Abbild geschaffen und hat ihn damit anders gemacht als die Tiere und Pflanzen, denn er wollte mit ihnen in Beziehung treten. Also das Erste, was passiert ist,
der dreieinige Gott hat mich geschaffen. Ich schreibe jetzt mal ich hin, weil das nachher noch bedeutet. Und für ihn war wichtig,
dass er mit dem Menschen in Beziehung ist. Und das hat wunderbar geklappt. Also der hat erstmal gesagt, guck mal hier Mensch, das ist das Tierreich, darüber sollst du herrschen, guck mal, da sind die Pflanzen, du darfst Namen geben. Und dann hat er aber noch was gesagt. Dann hat er gesagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und was hat er dann gemacht?
Er hat die Eva geschaffen. Und zwar als du gegenüber vom Ich.
Und er wollte, dass die beiden miteinander in Beziehung sind. Und natürlich auch, dass es da eine Beziehung gibt. Das hat wunderbar funktioniert. Auch eine ganze Weile, die haben regelmäßig Spaziergänge miteinander gemacht, die haben die Sonnenuntergänge bewundert. Ich glaube, die haben auch so aus Kokosdingern, haben die mal einen Cocktail getrunken oder so. Also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor, dass die sich haben richtig gut gehen lassen. Und es war echt nett bei denen, richtig schön. Bis die Sünde ins Spiel kam. Relativ am Anfang lesen wir schon, dass die Schlange gekommen ist und die hat die Eva verführt. Ihr kennt die Geschichte, die brauche ich jetzt nicht ausführen, aber da ging es darum, dass sie 2 Dinge in der Eva zum Vorschein gebracht hat, die in der Eva drin gesteckt haben. Ein Thema war Stolz. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft da nicht von essen? Und Eva sagt erst nein, aber dann fängt sie an zu überlegen, ah, dann könnte ich so sein wie Gott. Das wäre mal eine Versuchung wert. Und sie hat sich darauf eingelassen und hat von einem Baum gegessen. Die durfte von allem essen, nur von diesem einen Baum nicht. Also gierig war sie auch noch. Gier und Stolz haben sie dazu verführt und hat dann davon gegessen. Und damit war die Beziehung zu Gott geknackst. Das war die Sünde, die ins Spiel gekommen ist. Und Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Und als sie dann das Paradies verlassen haben, hat Gott noch für sie gesorgt, aber er wusste, jetzt wird's hart für die beiden. Und es ist nicht mehr so eine enge Gemeinschaft da. Also diese Beziehung, diese ganz enge Beziehung zu Gott, die war kaputt ein Stück weit. Und es dauert gar nicht lange, 2 Kapitel später sehen wir, dass nicht nur die Beziehung zu Gott kaputt war, sondern dass es da auch Mord und Totschlag bei den Menschen gab. Also Adam und Eva hatten mittlerweile 2 Kinder bekommen, Kain und Abel. Der eine war eifersüchtig auf den anderen und neidisch noch dazu. Und zack, war auch da Beziehungsbruch drin. Also es gab Mord und Totschlag. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass Gott von Anfang an alles gewusst hat, also er wusste auch, dass es hierzu kommen würde, warum hat er das trotzdem gemacht? Ich glaube, er hat das deswegen gemacht, weil er schon die Lösung im Kopf hatte. Ich glaube, was er mit dieser Lösung zeigen wollte, war ein Teil seines Wesens. Und ein Teil seines Wesens ist Liebe. Und in der Bibel lesen wir an 2 Stellen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Also er hat in der Lösung, die er schon im Kopf hatte, sein Wesen gezeigt. Ich bin Liebe. Und an einer anderen Stelle heißt es, denn niemand zeigt seine Liebe mehr als dadurch, dass er sein Leben hingibt. Also er hat sozusagen durch Jesus Christus seine Liebe gezeigt und die Lösung für das Problem mitgegeben. Also, das ist es. Die Beziehung Gott zu den Menschen war zerstört. Die Menschen untereinander sind von Grund auf leider nicht so gemeinschaftsfähig, dass auch da schnell alles in die Binsen ging. Und mit Jesus hat Gott schon die Lösung vorweggenommen. Da stehen wir jetzt. So, und jetzt sind wir bei Jesus. Also ich habe zwar das Kreuz schon hingemacht, aber wir bleiben noch mal kurz beim lebenden Jesus. Jesus kommt jetzt auf die Welt und kurz bevor er zu seinem Vater geht, sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Und das heißt, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe und wie der Vater mich liebt. Und jetzt kommt es, und jetzt könnt ihr die Ohren aufsperren, eure Liebe zueinander soll der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und mit anderen Worten kann man sagen, ihr sollt der Welt sein Wesen offenbaren. Nochmal. Ihr, die Liebe, die ihr untereinander zu euch habt, diese Liebe soll das Wesen Gottes widerspiegeln und ihm die Ehre geben. Das ist der Plan. Das ist der Plan Gottes, warum er Gemeinschaft gedacht hat. Das ist also nicht was eine Notwendigkeit, weil der Adam ohne die Eva nicht konnte. Sondern das war von Anfang an gedacht, dass Gott damit sein Wesen ein Stück weit offenbart. Das Wesen Gottes. In der Bibel lesen wir oft in verschiedenen Bibelstellen, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit Gottes ist ganz viel Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung, also diese ganzen Früchte, die Gott auch in jeden Einzelnen von uns schon angelegt hat. Jeden, der an ihn glaubt, da gibt es diese Früchte, die sind schon angelegt, die sind schon da, auch wenn wir die noch nicht so sehen, aber die sind schon da und die warten nur darauf, dass die zur Reife kommen. Und jetzt gibt es noch etwas, also wie gesagt, Jesus sagt, daran soll die Welt erkennen. Und nach Jesus Tod sind ja die Apostel und seine Jünger, die tragen die Botschaft weiter in die Welt. Und in Kolosser 3,13 lesen wir, ich glaube, das habe ich schon als Bibelvers, genau. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Wir sind erwählt von Gott, zu seinen Heiligen zu gehören und wir haben Anteil an seiner Herrlichkeit. Das sagt Jesus an ganz vielen Stellen und auch Paulus sagt das an ganz vielen Stellen, dass wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Also wir haben Anteil an der Liebe, der Güte, der Gnade, der Sanftmut, der Selbstbeherrschung, der Friede, der Freundlichkeit. Was fällt euch noch ein? Barmherzigkeit, Güte, Gnade, habe ich alles gesagt? Eierkuchen war nicht dabei. Eierkuchen steht da nicht, Tobi. Genau. Also, Kolosser 3,13, kannst du es nochmal anspielen? Mitleid, Vergebung, Freundlichkeit, Liebe, das sind alles Sachen, das ist der Anspruch, den Gott an Gemeinschaft hat. Das ist der Anspruch, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Liebe, Annahme, Vergebung. Diese drei, das sind die Aspekte, die ich heute sozusagen in den Fokus nehmen will. Das ist der Anspruch, den Gott an uns, an Gemeinschaft stellt. So, das ist das Ideal. Also, Liebe, Annahme, Vergebung, das ist der Anspruch. Und jetzt gucken wir doch mal in die Realität. Wie sieht es denn so in unseren Gemeinschaften so aus? Man muss ja nur mal die Zeitung lesen oder in unsere Vereine oder sonst irgendwas gucken. Da sieht es oft ganz, ganz anders aus. Und da gibt es große Verletzungen. Und ich finde, es ist wirklich deutlich spürbar, wie sehr sich die Menschen eigentlich nach solcher Gemeinschaft sehen. Nach Liebe, nach Annahme und Vergebung. Und jetzt müsste man sich ja überlegen, wenn in uns das alles schon reingelegt ist, dann könnte man ja sagen, dann gehe ich in die Gemeinde, da habe ich's. Da finde ich dann das Ideal einer Gemeinschaft. Wunderbar. Amen. Genau. Und dann kommt man dahin und denkt so, oh, hier wird ja auch nur mit Wasser gekocht. Also es sieht ja gar nicht ganz anders aus als in der Welt da draußen. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass die Verletzungen, die in Gemeinden entstehen, oft viel, viel schmerzhafter sind als in der Welt da draußen. Weil wir uns immer an diesem hohen Anspruch irgendwo messen lassen müssen. Das ist der Anspruch und das weiß die Welt auch, dass Gott eigentlich das vorgesehen hat und das erwartet man ja eigentlich. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie das ist, wie es im wirklichen Leben ist. Jetzt muss ich gerade gucken, wo ich meine Pappen hingelegt habe, meine Pappenheimer. Da, meine Pappenheimer. Also wie ist es denn wirklich, auch in Kirchengemeinden? Da kommen welche rein, die sehen ja ganz anders aus als ich. Die sind auch ganz anders als ich. Die sind nicht nur, die sehen nicht nur anders aus, die sind auch vom Wesen her ganz anders als ich. Also wenn jemand so impulsiv ist immer, mit dem kann ich einfach nicht, mit dem kann ich einfach nicht arbeiten. Oder da ist jemand und da denke ich so, der hat was, das hätte ich auch gern. Und dann kommt sowas wie Neid auf. Und dann sagt man, der ist aber sowieso überheblich, oder? Und dann hat, glaube ich, jeder von euch so ein schönes Möbelstück zu Hause rumstehen. So ein Schubladending. Dann geht die Schublade auf und der so ganz anders ist als ich oder wo ich eigentlich gerne hätte, ich wäre so, aber ich bin so nicht. Zack, Schublade auf, Schublade zu. Drin bleibt er. Oder da ist jemand, der lehnt mich ab. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht passt dem meine Nase nicht oder meine Haare. Oder der hat was Blödes über mich erzählt. Der braucht mir gar nicht kommen. Der kann gleich bleiben, wo der Pfeffer wächst. Der geht in die nächste Schublade und da bleibt er drin. Also ich finde, so ein Schubladenschrank hat was Schönes. Sieht immer schön aufgeräumt aus, ne? Man sieht es eigentlich nicht. Und alles, was man da noch nicht so sehen will, das bleibt da drin. Da kann man sich hinterher an den Horst wenden, der erklärt einem das dann. Also ich kann nur sagen, Schublade auf, Schublade zu. Genau, so, und jetzt kann ich überlegen, ich höre es da drin klopfen und ich kann sagen, ich höre überhaupt nichts, ich höre überhaupt nichts, red du nur. Und ich ziehe mich zurück und sage, können sich die anderen drum kümmern. Oder ich sage, du kommst da nur raus, wenn du das wieder gut machst, im Übrigen. Ja? Und also so einfach ist das nicht. Ne? Es hat schon ganz schön wehgetan. Also überleg dir was, wie du das wieder gut machst. Das ist die eine Reaktion. Das wäre die Reaktion, wenn es nur diese Dimension gäbe. Dann wäre das so. Dann wäre das ganz oft so. Dann würde es vielleicht manchmal gelingen, dass man jemandem vergibt. Aber man wäre ganz schnell an seinen Grenzen. Und aus diesen Grenzen heraus, da kann man humanistisch sein, wie man will, aber man kommt irgendwann an die Grenze. Man kommt irgendwann an die Grenze. Und das ist jetzt der Unterschied zu dieser christlichen Gemeinschaft, die wirklich auf Gott ausgerichtet ist, und Gemeinschaften, die Gott nicht haben. Hier müssen wir alles aus uns selber heraus machen. Ich oder du. Da liegt die Lösung. Und wenn es keine Lösung gibt, dann ist passé. Wir haben aber Gott sei Dank die Lösung schon geliefert bekommen, nämlich in Jesus. Und wenn ich jetzt verletzt worden bin oder wenn ich mit dem anderen wirklich gar nicht kann, weil der mir einfach so fremd ist, dann gehe ich da oben hin. Dann gehe ich zum Kreuz. Dann gehe ich zum Kreuz und sage, ich bin verletzt. Und ich vertraue darauf, dass du mich heil machst. Nicht der andere, das kann der nämlich gar nicht. Aber du kannst mich heil machen. Und dann, wenn ich das habe, dann kann ich, bevor das Gefühl schon geheilt ist, kann ich hingehen und sagen, okay, ich lasse dich da wieder raus. Ich mache die Schublade wieder auf, komm raus. Weil du hast auch eine Beziehung da hoch. Und ich vertraue darauf, dass Jesus nicht nur bei mir wirkt, sondern auch bei dir wirkt. Und dann komme ich wieder raus aus dieser Schublade. Und dann bekomme ich vielleicht auch unverdient was geschenkt. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich hatte letztens wirklich so eine Geschichte mit meinem Mann. Da hat er mich ziemlich enttäuscht, ziemlich verletzt. Ich habe mich von ihm nicht wertgeschätzt gefühlt und er wollte was von mir haben, also er wollte eine Zustimmung zu etwas, wo er mit dieser Zustimmung ist er über eine Grenze von mir gegangen. Und ich war wirklich sauer. Und gestern Abend sprachen wir darüber und ich habe ihm das gesagt. Und dann hat er gesagt, ich würde mir so sehr wünschen, du würdest mir deinen Segen dazu geben. Also das ist ja auch unter Nichtchristen so ein geflügeltes Wort, gib mir doch deinen Segen. Und dann habe ich gesagt, das ist ziemlich unfair von dir. Du machst was, von dem du weißt, dass ich das nicht mag. Und jetzt im Nachhinein willst du von mir noch den Segen? Kriegst du nicht. So saß ich auf dem Sofa und mein Mann saß bedröppelt daneben. Und ich war wirklich total sauer und plötzlich kommt eine Stimme und sagt, Lass es los. Lass es los. Gib es mir und gib ihm den Segen. Und ich habe Gott vor kurzem gesagt, wenn ich deine Stimme höre, dann werde ich dir gehorchen. Und ich habe in dem Moment, ich muss dazu sagen, ich war wirklich sauer. Wenn ich sauer bin, bin ich leider auch nachtragend und da bin ich auch ziemlich zickig und ich bin nicht freundlich. Nicht freundlich. Und ich höre diese Stimme und weil sie so ganz anders war als das, was ich gefühlt habe, wusste ich, Herr, das bist du. Und du bist mir so wichtig. Und ich drehe mich zu Christoph und er hat gesagt, Christoph, ich segne dich. Ich segne dich mit dieser Entscheidung, das zu tun. Und ich wünsche dir, dass das gut gelingt. Und ich vertraue darauf, dass wir das gut miteinander hinkriegen. Und meinem Mann ist die Kinnlade sprichwörtlich runtergefallen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich möchte das jetzt aber ernsthaft, also ich möchte wirklich, dass du damit zufrieden bist. Da habe ich gesagt, doch, ich habe jetzt Frieden drüber. Und weil er gemerkt hat, dass plötzlich meine Haltung eine ganz andere war, hat er gefragt, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich gesagt, ich habe nur gerade von Gott gehört, dass ich das tun soll. Und das hat ihn unglaublich berührt. Das hat ihn unglaublich berührt und er hat Gott erlebt. Er, der Gott eigentlich nicht gut kennt, aber er hat Gott erlebt. Das hat ihn sprachlos gemacht und er hat gesagt, das ist echt bewegend. Und ich muss sagen, das hat mich berührt. Gott hat mich freigesetzt und ich konnte Christoph freisetzen. Und das war Wahnsinn. Das ging nur dadurch, dass ich diese Verbindung mit Jesus habe. Dass das hier weg ist, dass die Verbindung wiederhergestellt ist. Und das ist möglich in einer Christengemeinschaft. Die Voraussetzung ist, ich habe wirklich enge Beziehungen mit Jesus. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Wenn ich mich also frage, wo fängt denn heilende Gemeinschaft an? Dann fängt sie nicht beim L-Team an. Oder bei irgendeinem tollen Projekt, was wir hier aufziehen und wo wir alle dann gemeinsam miteinander ein Heft durchgehen und danach sind wir heilende Gemeinde. Nein, die heilende Gemeinschaft fängt bei dir an, Jana, die fängt bei dir an, Christel, bei dir, Chrissy, bei dir, Anna, bei dir, Bettina und ich könnte jetzt jeden Einzelnen aufzählen und auch bei mir. Bei jedem Einzelnen fängt diese heilende Gemeinschaft an. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Auch dafür hat Gott schon gesorgt. Wenn er uns zu was beruft und wenn er sagt, ich berufe euch, Anteil an meiner Herrlichkeit zu haben, dann wird er dafür sorgen, dass wir diese Herrlichkeit auch erreichen können. Der ist keiner, der dieses Zuckerbrot da oben hinhält und sagt, komm doch ran und es gelingt mir nicht. Nein, das macht er nicht. Er sorgt dafür, dass wir da dran kommen. Und wie macht er das? Er sagt, schau mich an. Schau mich an, schau mich an, schau meine Herrlichkeit an, schau mein Wesen an. Und während du mich anschaust, das ist ein passiver Prozess, ich muss nur schauen und er macht, nicht wir machen, er macht. Er lässt diese Liebe, die er in unsere Herzen gegossen hat, die lässt er fließen zu dir, zu dir, zu dir, zu uns untereinander. Das macht er. Und er verwandelt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, wir sind noch ein gutes Stück davon entfernt, eine heilende, 100% heilende Gemeinschaft zu sein. Aber wisst ihr was? Was ich an dieser Gemeinde so liebe, ich sehe schon die Pflanzen. Ich sehe es schon, wie wir Annahme miteinander üben. Hier sind so viele verschiedene Leute. Das ist doch Wahnsinn. Ich finde, das ist unglaublich. Und Gott schenkt das, dass wir einander immer mehr annehmen können, dass wir uns in unserer Andersartigkeit sehen, schätzen und auch lieben können. Ich muss nicht alles toll finden. Aber indem Gott uns immer mehr verwandelt, schenkt er uns immer mehr seinen liebenden Blick. Und wenn ich jetzt hier so hingucke, dann seht ihr alle so wunderschön weich gezeichnet aus. ich sehe keine Ecken und keine Kanten mehr bei euch, sondern ich sehe einfach wirklich alles in rosarot. Und auch wenn die Pflänzchen noch klein sind, Jörn, einmal das Bild bitte. Paul, einmal das Bild bitte. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da ist jemand auf einem Bibelstapel. Ich sage einfach mal, das ist ein Bibelstapel. Und er schaut in die Ferne und sagt, ich sehe, sie kommen, die besseren Zeiten. Das ist die Hoffnung, die wir in uns tragen. Und das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen, der hier sitzt, die Verbindung zu Gott aufrecht zu erhalten und dafür zu sorgen, dass wir eine heilende Gemeinschaft werden. Vater, und ich danke dir dafür, dass du uns wirklich mit deinem liebenden Blick anschaust, dass du der Erste bist, der nicht auf die Falten, Runzeln und Kanten schaut, sondern dass du siehst, was schön in uns ist, dass du uns mit wohlwollendem Blick ansiehst. Und ich danke dir dafür, dass du die Lösung geschenkt hast, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du Gemeinschaft mit uns wolltest, obwohl du wusstest, wie schräg wir sind und dass du die Lösung dazu geschenkt hast. Ich bitte dich wirklich, dass du uns immer besser dich hören lässt, dich sehen lässt, dass wir wirklich so eine enge Beziehung zu dir haben, dass wir immer mehr verwandelt werden in dein Ebenbild. Und ich freue mich darauf, dass wir irgendwann bei diesem Ideal landen, in dieser heilenden Gemeinschaft mit dir. Und wenn wir jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern, dann denk doch daran. Denk doch daran, dass das, was wir da in Erinnerung einnehmen, dass das die Grundlage dessen ist, dass wir eine heilende Gemeinschaft werden können. Und wenn es dann weiter in den Lobpreis geht, dann frag doch Gott, wo willst du mich verändern, dass ich zu einem heilenden Mitglied dieser Gemeinschaft werden kann? Wo muss ich jemandem vergeben? Wo darf ich jemandem Vergebung zusprechen? Wen darf ich um Vergebung bitten? Wo habe ich jemanden verletzt? Und ich lade euch ein, gleich auf der rechten Seite werden Bettina und Anna im Ministry-Team stehen. Und mach das doch fest. Mach das doch fest. Und wenn du das Gefühl hast, meine Beziehung zu Jesus ist gerade so gar nicht so gut, ich höre ihn nicht so gut. So wie Timea vorhin gesagt hat, manchmal ist das so. Manchmal befindet man sich in so einem Nebel, wo man Gott nicht hört. Dann geh hin und bekenne mit dem Ministry-Team zusammen. Und du bist mein Retter. Du bist gestorben, damit ich Beziehung mit dir und mit meinen Mitmenschen haben kann.